begrüßen alle, die ans Ziel kommen wollen, zur Folge 164 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 12. Dezember von Lukas Grosser und Ralf Hersel. In dieser Folge stellen wir uns die Frage, ob und wie Adfinis ihre Kunden in die digitale Unabhängigkeit begleiten kann. Und zu der Folge begrüße ich den Lukas Grosser. Hallo Lukas.
Hallo Ralf.
Ja, wunderbar, interessantes Thema, was wir da haben. Ich erzähle später auch noch etwas dazu, wie es dazu gekommen ist. Aber erstmal möchte ich dich bitten, erzähl doch mal was zu dir. Wer bist du und was machst du bei Adfinis?
Ich bin Lukas. Ich habe vor 13 Jahren bei der Adfinis angefangen, als ich beschlossen habe, mein Studium in Österreich abzubrechen und meiner Frau in die Schweiz zu folgen. Ich bin während meinem Studium so mit Open Source in Kontakt gekommen und irgendwie ist es mehr und mehr ein Thema geworden, das mich interessiert hat. Darum habe ich dann hier in der Schweiz ein Unternehmen, das Open Source aligned ist, gesucht, habe da die Adfinis gefunden, habe mich jetzt die letzten 13 Jahre in der Adfinis durch verschiedenste Rollen durchgearbeitet und bin jetzt gerade dabei, eben in die Rolle als Sales Engineer zu wechseln, wo es eben darum geht, unsere Kunden davon zu überzeugen, dass die Services, die Adfinis anbietet, das Richtige sind für sie und sie dabei zu unterstützen, das Ganze dann zu adopten.
Mhm. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass in meinem Intro eine Übersetzung eures Firmennamens enthalten war?
Nein. Ah, ja, doch, jetzt wo du es sagst.
Genau. Also, dann kommen wir gerade mal zur Firma Adfinis. Was bedeutet das und was ist das für eine Firma? Also, wie groß ist die, wie ist sie organisiert, Anzahl Mitarbeitende und natürlich zu euren Dienstleistungen und Produkten kommen wir dann sicher später auch noch.
Also wir haben jetzt gerade vor, ich glaube, 2-3 Monaten unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Als ich vor 13 Jahren angefangen habe, war es gerade so, dass die Adfinis, die ihren Ursprung in Bern hat, und die Sci Group, die ihren Ursprung in Basel hat, beide als Unternehmen mit starkem Open-Source-Fokus oder mit einzigem Open-Source-Fokus eigentlich gegründet wurden, unabhängig voneinander. Vor 13 Jahren war das so, dass die beiden Unternehmen sich zusammengefunden haben und gesagt haben, von wegen, um eine kritische Größe im Markt zu erreichen, müssen wir eigentlich uns zu einem Unternehmen vereinen. Damals, als ich angefangen habe, war das eigentlich schon ein erfolgreiches Unternehmen mit, ich glaube mal, ja, was wird es gewesen sein, 30, 40 Mitarbeitern. Und über die 13 Jahre, seit ich dort bin, sind wir jetzt, glaube ich, auf aktuell etwa 150 Mitarbeiter gewachsen. Wir sind aus der Schweiz hinausgewachsen. Wir haben mittlerweile Standorte in den Niederlanden, in Deutschland, in Australien, in Neuseeland und in Ägypten. Und unser Fokus war immer, IT-Dienstleister auf Basis von Open-Source-Technologien zu sein. Das ist, und das ist es noch immer und das wird es auch wahrscheinlich für immer bleiben.
Mhm. Neuseeland, Australien, Ägypten. Ich nehme mal an, da gab es Kunden und deshalb habt ihr da Filialen eröffnet oder wie kommt man
Nein,
auf die Kombination?
So. Es ist eigentlich eher in die andere Richtung gegangen. Je mehr wir gewachsen sind, desto höher sind die Ansprüche unserer Kunden geworden und desto wichtiger war es, dass wir, also desto mehr Kunden wollten 24/7 PIKE Services von uns als Basis des SLAs. Und je mehr Kunden du hast, desto mehr kann natürlich theoretisch schief gehen. Und darum war irgendwann klar, wir können den Betrieb in der Nacht nicht mehr stabil mit den Mitarbeitern in der Schweiz abdecken. Das heißt, wir bräuchten im Sinne von Follow the Sun jemanden, der zu seiner Tageszeit dann die entsprechenden Aktivitäten übernehmen kann. Und zufälligerweise gleichzeitig wollte auch einer unserer Mitarbeiter nach Australien auswandern und so ist halt irgendwie eins zum anderen gekommen und wir haben Australien gegründet.
Ja, verstehe.
Ägypten hat dann noch ein bisschen eine andere Geschichte. Das war eigentlich eine Kooperation, die hauptsächlich mit Adfinis Deutschland war, wo wir dann beschlossen haben, nein, wir wollen nicht, dass das einfach nur eine Kooperation ist, dass die als Freelancer angestellt werden, sondern wir wollen, dass die wirklich Teil von Adfinis als Ganzes sind und auch wirklich Adfinis-Mitarbeiter werden.
Mhm. Genau, und zur Bedeutung des Namens, ich hatte vorhin gefragt, vielleicht kann ich das selbst auflösen, Adfinis heißt so viel wie zum Ziel kommen oder ans Ziel kommen.
Ja, ja, genau, genau.
Jetzt gab es ja neulich eine Auszeichnung für euch. Im November wurdet ihr beim IONOS Summit als Consulting Partner of the Year ausgezeichnet. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Auszeichnung, die, sag ich mal, hauptsächlich an das deutsche Team geht, die schon sehr lange mit IONOS zusammenarbeiten. Diese Auszeichnung würdigt unseren Erfolg, dass wir robuste und sichere Cloud-Native-Plattformen zur Verfügung stellen. Und der Fokus da war wirklich darauf, dass wir einerseits als Berater uns sehr stark herausgestellt haben, aber auch bewiesen haben, dass das, was wir beraten, auch wirklich umsetzen können. OpenDesk ist da eben eins der Themen, das da sicherlich auch herauszustreichen ist, aber auch in vielen anderen Bereichen haben wir da im deutschen öffentlichen Sektor IT-Lösungen geliefert, deren Erfolg mit diesem Award ausgezeichnet wurde.
Hm. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass sich Adfinis auch so ein bisschen aus der Open-Source-Ecke heraus entwickelt hat. Kannst du nochmal die Beziehungen von Adfinis zur Community und generell zum Thema Open-Source erklären?
Ich denke, eins der wichtigsten Dinge, das sich jetzt in den letzten Jahren verändert hat, wir wurden als Unternehmen gegründet, das auf Basis von Linux sehr viele Dinge gemacht hat, auf Basis von den Open-Source-Technologien, die auf Linux laufen. Bisher waren wir meistens, sage ich mal, ein aktiver Teil der Community im Sinne von, wir haben die Tools genutzt, wir haben Bug-Reports geliefert, wir haben auch, wo wir konnten, dazu beigetragen, dass wir gewisse Bugs vielleicht selbst lösen können. Wenn man im Zuge einer Analyse irgendwie draufkommt, okay, hier ist genau das Problem, ist natürlich die logische Schlussfolgerung, dann kann ich den Fix auch gleich selbst mitliefern. Aber mehr und mehr sind wir auch unterstützender Teil der Community geworden. Wir tragen einerseits zur Open Source Community bei, indem wir über unsere Partner die Subscriptions verkaufen. SUSE und Red Hat sind hier sicherlich ganz besonders zu erwähnen. Wenn wir einen Managed Service machen auf Basis von Technologien, die von SUSE oder Red Hat entwickelt werden, dann machen wir das nur gemeinsam mit den Subscriptions von unseren Partnern, damit wir uns einerseits absichern können, aber auch damit wir die Community unterstützen, dass die Weiterentwicklung dort auch finanziert werden kann. Mhm. Über die Jahre ist es dann stärker geworden, dass wir auch angefangen haben, eigene Services anzubieten. Ich denke, speziell herauszustreichen ist hier einerseits Inosca, was ein sehr erfolgreiches Konzept für die Verwaltung von Baubewilligungen ist, wo sich jetzt mehrere Kantone mittlerweile zusammengetan haben und eine Entwicklungsgemeinschaft gegründet haben. Das baut alles auf einem Open-Source-Projekt namens Kaluma auf, das wir gestartet haben, wo wir hier wirklich versuchen, die Leute an einen Tisch zu bringen und zu versuchen, hier gemeinschaftlich Dinge weiterzuentwickeln. Und das Zweite, das wir jetzt gerade starten und wo wir jetzt am Anfang der Woche auch gerade die Newsmeldung rausgegeben haben, ist OpenBau. Das ist der Open Source Fork von HashiCorp Vault, wo wir jetzt eine aktive Rolle in der Community spielen, Teil des Steering Committees sind, Entwickler haben, die explizit an der Weiterentwicklung von OpenBau mitarbeiten und da investieren, dass wir da mehr oder weniger die Rolle einnehmen, die üblicherweise unsere Partner einnehmen, dass wir diejenigen sind, die die Lösung weiterentwickeln, dass wir diejenigen sind, die den Support anbieten, dass wir diejenigen sind, die garantieren, das wird über die nächsten Jahre hinweg weiterentwickelt, wenn ihr uns entsprechend unterstützt. Mhm. Und sonst, wir sind im Rahmen der größeren Community in sehr vielen Bereichen auch unterwegs. Wir sind ein Sponsor der Free Software Foundation Europe. Die Document Foundation hostet einige Server bei uns im Rechenzentrum. Wir sind in der CH Open aktiv, wir sind bei PALDIGI seit Jahren schon aktiv und versuchen dort einfach die Idee, wie wir sehen, dass Open Source nicht nur einfach der Code ist, sondern auch die Community weiterzutreiben und weiterzuentwickeln.
Also wenn man das ganze Angebot von Adfinis jetzt nochmal zusammenfasst, du hast gesagt, ihr vertreibt Distributionen, dann hast du zwei Softwareprodukte genannt, Services. Ist das das gesamte Angebot? Kann man das so zusammenfassen?
Es ist sicherlich der Fokus. Also der Fokus liegt tendenziell auf den Managed Services. Mehr und mehr zeigt sich eigentlich aus einer Selbstverständlichkeit heraus, die sich bei uns allen Mitarbeitern zeigt, dass wir auch mehr und mehr ins Consulting gehen. Wir verstehen uns nicht einfach nur als, wir implementieren jetzt die Lösung und dann ist die Lösung da und verwendet sie jetzt doch mal. Wir sehen uns vor allem bei technologischen Änderungen, wie sie in den letzten Jahren jetzt stark waren mit der Containerisierung, sehen wir auch sehr stark, dass mit der technologischen Anpassung müssen sich auch die Unternehmen strukturell anpassen, um dann wirklich diese neuen Varianten und diese neuen Möglichkeiten effizient nutzen zu können.
Genau. Ich möchte, bevor ich zur nächsten Frage komme, noch einen kleinen Transparenzhinweis einschieben. Adfinis ist ja Sponsor von GNU/Linux.ch. Und dieses Interview hat sich im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelt. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, warum Adfinis kein konkretes Angebot für die Unterstützung von Kunden bei der Auswahl und Einführung eines souveränen Arbeitsplatzes anbietet. Und die Frage reiche ich gerne an den Lukas weiter.
Ich möchte vielleicht da ein bisschen noch in die Vergangenheit auch noch schauen. Momentan ist es so, dass der souveräne Arbeitsplatz gerade ein großes Thema im Zusammenhang mit OpenTask ist. Darüber werden wir später noch reden. Aber was wir in der schon viel älteren Vergangenheit bereits gemacht haben und was für uns oder für die meisten Mitarbeiter von Adfinis auch selbstverständlich ist, ist Linux auf dem Desktop zu nutzen. Für die meisten unserer Mitarbeiter wird da gar nicht darüber nachgedacht. Und im Rahmen dessen haben wir vor 10 Jahren für Roche den sogenannten Roche Linux Client entwickelt. Das hat gestartet als Arbeitsplatz für die Software bzw. auch für die Hardware-Entwickler. Häufig waren die End-User dort dann diejenigen, die Messgeräte, die Roche entwickelt haben, wo sowohl die Software wie auch die Hardware dort entwickelt wird. Und das haben wir vor 10 Jahren auf Basis von Ubuntu entwickelt und das betreiben wir auch für Roche jetzt seit mittlerweile 10 Jahren. Ich habe gerade letztens die neuesten Zahlen gehört. Mittlerweile sind 5000 Clients bei Roche mit der Software, die wir entwickelt haben, im Betrieb. Und das ist eine andere Komponente auch dieses souveränen Arbeitsplatzes. Was wir dort machen, ist auf Basis von Open-Source-Technologien einen Arbeitsplatz, einen wirklich physikalischen Arbeitsplatz für Mitarbeiter anzubieten. Aber im Zuge der Thematik, alles geht in die Cloud, ist auch natürlich die Frage nach diesem virtuellen Arbeitsplatz immer wichtiger geworden. Und wir haben jetzt gerade gemeinsam mit Stepping Stone und dem Netzwerk Souveräne Digitale Schweiz das ODesk-Projekt gestartet, mit dem wir versuchen, eben zum Beispiel auch OpenDesk in der Schweiz zu etablieren. Also das ist eins der Themen, wo wir die Idee, die in Deutschland im Rahmen des Zendes entstanden ist, auch versuchen, in der Schweiz zu platzieren. Wir waren da bereits sehr erfolgreich. Wir haben schon über 100 Interessenten auf ODesk.ch gehabt, die sich gemeldet haben, mit denen wir das ganze Thema besprechen werden. Für uns war eben dieser Linux-Arbeitsplatz immer eine Selbstverständlichkeit und wir haben auch in der Vergangenheit bereits sehr viel in dem Bereich gemacht. in den ersten Jahren war eines der Dinge, die wir häufig für KMUs implementiert haben, ist auf Basis von Copano zum Beispiel E-Mail-Server und Groupware-Lösungen zur Verfügung zu stellen. Aber das ist über die letzten Jahre immer weniger ein Thema geworden. Die Cloud-Provider sind hier sehr stark gewachsen. Ein durchschnittliches KMU würde heute nicht mehr auf die Idee kommen, seine Mail-Server selbst zu hosten. Damit ist das für uns auch immer weniger und weniger ein Thema geworden. Aber wir sehen eigentlich sehr, sehr schön den Trend, dass da jetzt wieder eine Kehrtwende stattfindet und dass in verschiedensten Bereichen, wo es um Open-Source-basierte, souveräne Softwarelösungen wieder mehr und mehr Initiative reingesteckt wird. Wir sehen das mit Collabora, mit denen wir sehr, sehr viel zusammenarbeiten, wo wir auch zum Beispiel den iOS-Client für Collabora Online entwickelt haben im Rahmen eines Projekts. Wir sehen das mit Nextcloud, wir sehen das natürlich auch mit Thunderbird, wo es mehr und mehr auch Überlegungen gibt, da auch einen eigenen Mail-Service anzubieten von Mozilla. Und wir sehen das zum Beispiel auch mit Open Cloud, wo die Heinlein-Gruppe aktiv ist und da versuchen will, wieder Themen zu pushen. Ein ganz anderes Gebiet, das eigentlich von Open Source nie wirklich stark bedient wurde, ist auch das ganze Gaming-Thema. Valve ist hier gerade auch unterwegs. Ich hab mittlerweile meine eigene Konsole zu Hause, die im Wohnzimmer ihren Job tut, wo auch alles auf Linux basiert. Also es zeigt sich jetzt gerade, dass da ein Umbruch im Markt ist, auch in den Interessen der Kunden. Das Interesse der Kunden an solchen Lösungen erstarkt wieder und darauf wollen wir reagieren und darauf da wollen wir gemeinsam mit unseren Kunden auch daran arbeiten, in diesen Bereichen Fortschritte zu machen. Eines davon ist definitiv OpenDesk, aber es geht eigentlich um viel mehr als das. Es war gerade auf der DinaCon, wo ich leider selbst nicht war, aber ich bin von einem Kollegen darauf hingewiesen worden, dass da ein wichtiger Punkt, der in dem Vortrag zur digitalen Souveränität gewesen ist, war, dass die wichtigste Komponente für digitale Souveränität ist nicht nur der Code Open Source, sondern was sind meine Möglichkeiten, mich von diesem Service wieder unabhängig zu machen? Was für Möglichkeiten habe ich von dem Service, den ich jetzt verwende, wieder zu einem anderen Service zu migrieren? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fokus, den wir auch als Adfinis immer haben. Wir versuchen, Lösungen zu implementieren, die klar den Vendor-Login reduzieren und die Möglichkeit bieten, im Laufe der Zeit einzelne Module oder vielleicht die gesamte Lösung wieder durch etwas anderes zu ersetzen. Weil die Realität ist, ein gewisses Maß an, ich nenne es mal Solution-Login, hast du immer. Du entscheidest dich für eine Lösung, du entscheidest dich für eine Software, du optimierst deine Prozesse auf diese Software hin. Aber du merkst dann, dass diese Software mit den aktuellsten Features nicht mehr mithalten kann, bessere Alternativen auf den Markt kommen. Also überlegst du dir, was kann ich machen? Und wenn du offene Standards und offenen Code hast, hast du die Möglichkeit zu sehen, okay, ich habe jetzt alles in Format X gespeichert, wie kann ich das alles jetzt in Format Y, das von der anderen Lösung besser supported ist, transferieren? Und da sehen wir eigentlich die wahre Stärke, auch in offenen Standards, die Freiheiten der End-User zu garantieren.
Du hast vorhin von einem Umbruch gesprochen. Führst du diesen Umbruch auf die veränderte geopolitische Situation zurück?
Ich denke, es ist beschleunigt worden dadurch. Es ist uns einfach allen bewusst geworden, dass es Risiken gibt. Ich habe die Artikel, die diese Woche durch die Medien gegangen sind, noch nicht im Detail verfolgt, aber es war ja jetzt gerade wieder das Thema, dass die Daten, die wir bei amerikanischen Cloud-Providern abspeichern, ja eigentlich geschützt sein sollten durch den Cloud Act. Aber dass dieser Schutz nicht weit genug geht und dass trotzdem ein Zugriff darauf möglich ist. Wir haben, als ich vor 13 Jahren in der Adfinis angefangen habe, hatten wir keine Cloud-Strategie. Ich kann mich auch an eine Diskussion, die wir im Laufe der Zeit geführt haben, als es mehr in Richtung Container und mehr in Richtung Automation ging, wo wir gesagt haben, von wegen, nein, also die Schweizer Kunden, warte kurz.
Das kommt davon, wenn man im Homeoffice aufnimmt. Also der Lukas muss ganz schnell seine Kinder beruhigen.
Sorry, das war die Family.
Ich habe schon erklärt, was passiert ist, Lukas.
Ah, okay, gut. Wo waren wir? Ja, genau, Cloud-Strategie. Zu der damaligen Zeit war für uns eigentlich klar, dass die Schweizer Kunden nicht in die Cloud gehen werden, weil sie dieses Wissenness nicht verlieren wollen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit gezeigt, dass das als Annahme nicht korrekt war. Und wir haben jetzt mehr und mehr Kunden, die in die Schweiz gehen. Einige davon, die auch akzeptieren, dass der Datenstandort nicht Schweiz ist. Aber auch andere, die ganz klar sagen, nein, wir wollen Schweizer Cloud-Anbieter. Wir wollen, dass unsere Daten bei CloudScale liegen. Wir wollen, dass unsere Daten bei Exoscale liegen. Wir wollen, dass das auch ein Schweizer Unternehmen ist, das da dahinter steht. Und ich denke, dieses Bewusstsein, dass da Risiken bestehen, ist einfach durch die aktuelle Lage klarer geworden.
Ja, und Microsoft hat ja selbst auch schon in Frankreich, glaube ich, vor Gericht zugegeben, dass sie es nicht garantieren können, oder? Dass Daten, die in europäischen Rechenzentren, die aber von amerikanischen Firmen betrieben werden, dass sie die Weitergabe nicht garantieren können. Ja. Ja. Und es gibt ja auch noch den wirtschaftlichen Aspekt. Also ich meine, das merkt ihr ja vermutlich bei Adfinis besonders. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es im Rahmen von dem Odesk-Projekt da schon 100 Anfragen von, ich nehme an, aus der Wirtschaft gab oder auch von Behörden?
Beides, soweit ich weiß. Mhm.
Und das ist natürlich auch ein großer Faktor, oder, für die, wie soll ich das sagen, ich sage es jetzt einfach mal, für die nationale oder auch europäische IT-Wirtschaft, ne? Dass man sich nicht.
Ich denke, das geht in die gleiche Richtung, wie es mit der grünen Wirtschaft geht. Ich habe mich privat jetzt extensiv mit dem ganzen Thema Solaranlagen beschäftigt. Ich habe da auch selber eine installiert. Ich habe einen Simulator geschrieben auf Basis von Open-Source-Technologien. Und das ist ein Wachstumsmarkt, den Europa bis zu einem gewissen Grad verschlafen hat und darum jetzt nicht von der Innovation und von den Umsätzen, die da generiert werden, profitieren kann. Und Ähnliches kann natürlich auch mit dem ganzen Thema digitale Souveränität passieren. Das ist nicht einfach. Das passiert nicht einfach so. Da braucht es Unternehmen, Organisationen, die sich dafür engagieren, dass diese Dinge entwickelt werden, dass diese Dinge betrieben werden können. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir verlassen uns dann nicht mehr auf ausländische Dienstleister, sondern wir wollen das selbst machen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Wirtschaftswachstum innerhalb von Europa voranzutreiben, weil man sagt, das wollen wir jetzt wieder selber machen. Wir wollen jetzt europäische Hyperscaler haben. Ich war eben ganz zu Beginn, vor erst auch ungefähr 10 Jahre her, war ich auch noch viel im Thema OpenStack. Und wir haben auch überlegt, hey, was kann man jetzt mit OpenStack machen? Und OpenStack war die große Hoffnung, dass das die Basis ist, dass, ich sage jetzt mal, jeder Hyperscaler werden kann. Das hat sich bisher nicht erfüllt, aber die Technologie ist da, der Code ist da. Möglicherweise ist das jetzt wieder der Moment, um zu sagen, von wegen, hey, vielleicht sollten wir da doch mehr in diese Technologie investieren, damit wir uns unabhängig machen können.
Jetzt, wenn wenn du eure Tätigkeiten bei Kunden betrachtest, ich vermute, es gibt viele Kunden, die sagen, okay, jetzt haben wir bisher bei amerikanischer Firma XY eingekauft und jetzt kaufen wir halt Open Source ein. Also so dieser native Gedanke, dass es einfach nur ein Austausch ist. Wie sind da eure Erfahrungen? Ich kann mir vorstellen, dass aufgrund des doch sehr anders gearteten Ökosystems die Kunden da eine Begleitung brauchen und dass es nicht einfach nur Austausch Produkt A durch B bedeutet.
Schwierig zu sagen. Ich denke, also unser Ziel als Adfinis ist es sicherlich, unseren Kunden auch bewusst zu machen, was für Vorteile sie dadurch haben. Das ist auch einer der Punkte, die wir hatten jetzt gerade das Thema Open Bau und die Secrets-Lösung, die wir als Service anbieten wollen, um Support für Open Bau zu liefern. Und wir hatten gerade eine Kundenvorstellung da und ich habe das mit Michael Hofer, unserem CTO, da auch diskutiert. Was wir ermöglichen wollen, ist, dass das Projekt erfolgreich ist. Und wenn das Projekt erfolgreich ist, können wir erfolgreich sein, weil wir Support dafür anbieten. Das soll aber nicht ausschließen, dass auch jemand anders damit erfolgreich sein kann. Und wir können nur diejenigen sein, die am erfolgreichsten sind damit, wenn wir den besten Support für diese Open-Source-Lösung anbieten. Aber rein technisch, die Lösung ist draußen, der Code ist draußen, es ist alles da. Jeder andere kann auch hergehen und den Support für die gleiche Lösung anbieten. Wir müssen halt einfach zeigen, dass die Kosten, die dadurch entstehen, auch das wert sind, was wir an Mehrwert dafür liefern. Und das ist häufig ein Punkt, das dauert einige Zeit, bis die Kunden das verstehen, dass wir nicht einfach nur Lösung A durch Lösung B ersetzen, sondern dass wir auch einen Mehrwert und eine Freiheit bieten, die damit einhergeht.
Ja, insbesondere wenn ich jetzt an Behörden denke, die jetzt vielleicht sagen, aus eigenem Antrieb oder vielleicht auch auf einer gesetzlichen Grundlage, dass man da jetzt zum Beispiel einen souveränen Büroarbeitsplatz einführen möchte, dann ist das ja ganz etwas anderes als das, was du vorhin erzählt hast. So, ja, Linux auf dem Desktop ist doch für einige eine Selbstverständlichkeit, also für euch zum Beispiel. Und das ist natürlich jetzt in einer Organisation oder Verwaltung gar nicht gegeben. Also ich denke da an Einführungspläne, an Schulungen, an die Akzeptanz der Mitarbeitenden, die dann auf einmal nicht mehr mit ihrem Microsoft Word arbeiten können und nicht mehr den Startbutton an der gewohnten Stelle vorfinden. Ihr in dem Bereich Erfahrung gesammelt, wie man damit am besten umgeht?
Jein. Müsste ich jetzt mal weg. Also wir haben Erfahrung im Sinne von wir wissen, wie wir unsere Techies unterstützen können. Der Vorteil am Roche Linux Client war, dass es natürlich für uns ein bisschen einfacher war, weil die Entwickler dort vorher bereits auf Linux unterwegs waren. Das Einzige, was sie jetzt bekommen haben, ist einfach eine standardisierte Lösung, die gewisse zusätzliche Dinge ermöglicht, die sie vorher nicht hatten. Also da war das Thema der Schulung gar nicht so wirklich gegeben. Für andere Lösungen wird das sicherlich wichtiger werden. Ich denke, was Groupware-Themen anbelangt, es ist immer mit einem gewissen Migrationsaufwand zu rechnen. Aber dort sind die User am Ende des Tages wahrscheinlich gewohnt von wegen so, okay, meine E-Mails habe ich hier, okay, der Knopf ist jetzt gerade irgendwo anders. Das ist wahrscheinlich nicht so die Herausforderung. Ich denke, die wahre Herausforderung ist immer dann, wenn es um Interoperabilität zwischen den einzelnen Lösungen geht. Wie kann ich meine Daten von einer Lösung auf die andere Lösung transferieren? Das ist ja auch, ich habe mir auch den letzten Podcast, den du mit dem Product Manager von OpenDesk gemacht hast, ja auch angehört. Und das ist ja auch genau das, wo OpenDesk hin will. Das ist die Verbindungen zwischen den einzelnen Lösungen, die Teil von OpenDesk sind, dass es die standardisiert und einfacher macht. Und ich denke, das ist sicherlich einer der Punkte in die Richtung, die es gehen muss. Dass wir jetzt als alleiniger Anbieter von Schulungen auftreten werden, ich denke nicht. Es hat sich gerade vor allem eben im Raum Bern, gab es da gerade ein paar Verschiebungen, wo ein anderer Open-Source-Dienstleister in Bern gesagt hat, von wegen so, hey, das Schulungsbusiness, das lagern wir jetzt ein eigenes Unternehmen aus, weil das hat einfach ganz andere Anforderungen als das, was wir in unserem Daily Business machen. Ich habe in meiner Karriere auch schon Schulungen gegeben. Das war hauptsächlich in der Zeit, als Kubernetes noch ganz jung war. Das ist aber nie etwas gewesen, was wir als Adfinis wirklich als unser Steckenpferd gesehen haben. Das können andere besser.
Mhm. Ja, ich habe Schulung jetzt auch gar nicht als alleiniges Angebot verstanden, sondern als Ergänzung, also praktisch so ein Gesamtpaket im Rahmen von Einführung von Open Source Software oder ganzen freien Arbeitsplätzen bei Kunden, oder? Also so unter einem Consulting-Schirm.
Aber eben. Mhm. Ich denke, wir würden uns da Unterstützung holen.
Okay. Mhm. Jetzt generell nochmal das Thema. Also glaubst du, dass Adfinis ihr Angebot in diesem Bereich ausweiten wird?
Definitiv, ja. Also das ist jetzt ein Thema, das für uns wichtig ist, wo wir auch wirklich gemeinsam mit all den Gruppen, über die wir die letzten Jahre schon zusammengearbeitet haben, dass wir das vorwärts treiben wollen. Auch die Kooperation mit Stepping Stone zum Beispiel ist eine ganz interessante. Ich kenne Stepping Stone seit Jahren als eben eines der weiteren Open-Source-Unternehmen in Bern. Wir hatten aber nie wirklich eine enge Kooperation mit ihnen. Und das war wirklich eine Initiative, die wurde von unserer Geschäftsführung gestartet, wo man gesagt hat von wegen so, hey, ihr habt Erfahrung, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ihr habt einen Cloud-Service, wir haben die Erfahrung mit OpenDesk, wir können das Ganze installieren und betreiben und Demo-Umgebungen für Kunden anbieten. Lass uns doch die Möglichkeiten, die wir haben, hier vereinen, damit wir dann gemeinsam das große Ganze liefern können. Und ähnlich könnte ich mir das dann auch vorstellen, dass wir dann zum Beispiel noch einen Dritten in diese Kooperation reinholen, der sich dann um die Schulungen kümmern würde, sodass jeder seine Stärken ausspielen kann. Und am Ende der Kunde davon profitiert, dass jede Hand das liefert, was sie am besten kann.
Mhm. Ja, das klingt sinnvoll. Ja, sind wir auch fast schon am Ende dieser Aufnahme. Ich finde es noch lustig, weil das Logo von Adfinis auf der GNU/Linux.ch-Webseite trägt immer schon den Zusatz »We are hiring«. Und wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer verfolgt haben, was du erzählt hast, dann besteht ja vielleicht ein Interesse an einer Tätigkeit bei euch. Habt ihr immer so einen großen Bedarf an neuen Mitarbeitenden, dass ihr We Are Hiring ins Logo hineinschreibt?
Grundsätzlich ja. Also wir haben letztens gerade gab es eine Umbenennung von dem, was wir mal als Growth Plan hatten im Unternehmen, in den Balance Plan, weil wir gesagt haben, es ist eigentlich viel wichtiger, dass wir nicht einfach nur wachsen um des Wachsens willens, sondern dass wir die verschiedenen Interessen, die wir im Unternehmen haben, ausbalancieren wollen. Aber natürlich sind wir immer daran interessiert, neue Mitarbeitende kennenzulernen und zu sehen, ob die auch zu uns passen. Ich denke, es ist relativ klar, dass ein Open-Source-Unternehmen sehr viel Wert auf Transparenz legt. Wir haben auch unsere Flame Wars intern immer wieder. Wir haben sehr viele Leute mit sehr starken Meinungen und wir versuchen uns auch immer wieder gemeinsam zu finden, und ich denke, das ist das, was uns ausmacht. Wir haben grundsätzlich immer wahrscheinlich ein paar Jobs immer bei uns auf der Website ausgeschrieben, aber auch für Leute, die einfach der Meinung sind von wegen so, hey, das, was Adfinis macht, klingt noch ganz interessant. haben wir immer eine ständige Stelle, mehr oder weniger für diese Initiative-Werbungen, die wir Your Dream Job nennen. Und wir hatten da jetzt gerade eine Mitarbeiterin vor Jahren, die sich da auf diese Dream Job-Stelle beworben hat, die aus einem ganz anderen Bereich gekommen ist, die dann bei uns als People Lead angefangen hat und jetzt gerade einen großen Pivot macht. Sie ist von dieser People Lead Stelle wieder zurückgegangen und macht jetzt gerade ein Bootcamp als Entwicklerin. Mhm. Und auch ich habe angefangen vor 13 Jahren als System Engineer. Ich hatte keinerlei professionelle Erfahrung. Man hat mir damals einfach vertraut, dass ich das, was ich gesagt habe, ich kann viele Dinge lernen in kürzester Zeit, dass das auch wirklich funktioniert. Ich hatte zwischendurch eine Management-Position inne, war jetzt eigentlich 13 Jahre lang System Engineer und habe jetzt aber entdeckt, dass ich genau solche Dinge, Adfinis repräsentieren, dass mir das einfach auch liegt und dass ich das gern mache und bin jetzt in diese Sales Engineer-Rolle gewechselt, um zu sagen, hey, wir sind Adfinis, das ist das, was wir können, das ist das, was wir gern machen. Grundsätzlich haben wir immer ein offenes Ohr für Leute, die bei uns anfangen wollen. Wir haben mit Corona, denke ich, dann auch gelernt, dass wir komplett unabhängig von Offices arbeiten können. Ich selbst arbeite den Großteil meiner Zeit im Homeoffice. Wir haben noch immer Offices in Bern, Basel und Zürich, die auch alle zentral gelegen sind. Wir haben Mitarbeiter, die lieber im Office arbeiten als im Homeoffice. Und wir sind eigentlich, wir versuchen uns immer um die Flexibilität zu bemühen. Ich habe mittlerweile eine Familie, ich habe 3 Kinder und ich brauche diese Flexibilität auch, damit ich mein Familienleben aufrechterhalten kann.
Und ja, also ihr habt es gehört.
Das sind die Dinge, die wir bieten können.
Könnt ja mal auf der Webseite von Adfinis vorbeischauen, was dort gerade angeboten wird, falls euch das interessiert. Ja, und damit sind wir dann auch schon durch. Das war Captain Expense der Folge 164. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Lukas für die Informationen und kann dann auch verkünden, dass das die letzte Aufnahme in diesem Jahr war. Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Interesse an unserem Podcast und im Januar sind wir wieder mit hoffentlich relevanten Interviews und Besprechungen für euch da. Und ja, vom ganzen GNU-Linux-Team darf ich euch frohe Festtage, erholsame und reflektierte Feiertage wünschen und das gilt natürlich auch für den Lukas. Ja, dann macht's gut und bis im Januar.